Wollen wir der Frage nachgehen, warum haben bisher alle Reformer versagt? Und ich meine alle, alle. Da bin ich mit eingeschlossen, bist du mit eingeschlossen, das sind alle Heiligen eingeschlossen, die was Menschliches probiert haben oder so weiter, alles Irdische probiert haben, alle Revoluzzer und alle, alle miteinander. Warum haben alle Weltverbesserer, Weltveränderer, warum haben sie alle versagt? Und warum haben sie nie das erreicht, was sie träumten? So, aber zuerst einmal, ich lade dich ein zu den verschiedenen Gottesdiensten hier im Haus, ganz besonders Freitag. Da ist das Thema, was vermag die Gnade Gottes? Wir wollen das Leben des Paulus betrachten. Paulus, ein Verbrecher. Also ich mach, du hörst richtig. Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Also die größten Sünder sind die Verbrecher. Und er sagt, ich bin der größte Sünder. Aber ich fand die Gnade Gottes. Ich will mich an der Gnade Gottes genügen lassen und ich will die Gnade Gottes rühmen und so weiter. Was vermag die Gnade Gottes? Die Gnade Gottes vermag auch Sünder Heilige zu machen. Darüber wollen wir sprechen und sehen, was die Gnade Gottes vermag. Dann am Samstag haben wir Missionstag. Eigentlich fängt das schon um 10 Uhr an. Wer kommen möchte, da habe ich Kurzpredigt, halte ich. Viele Leute aus Tschad, wird natürlich deutsch-französisch sein. Und da ist Ursula und Günther Lengler hier. Und sie werden uns berichten dann über Tschad, über die Arbeit und dergleichen und so ein bisschen einführen. Ursula hat die Bibel in der Sara-Sprache übersetzt aus Tschad, den Leuten Schrift gegeben, die Leute lesen gelehrt und dann natürlich auch die Bibel übersetzt. Und sie wird erzählen, was Gott jetzt inzwischen getan hat und tut. Und nachmittags um 14 Uhr geht's hier weiter, wieder so Missionsgottesdienste, Veranstaltungen, Berichte, Informationen. Und dann abends werden wir hier Bilder zeigen. Und natürlich wird dann alles zusammengezogen, nochmals von Vormittag und Nachmittag und dann alles dann gezeigt für die Gemeinde. Das ist auch dann die Gemeinde und ihr seid auch vormittags eingeladen, mit den afrikanischen Geschwistern hier Gemeinschaft zu haben. Die Botschaft von Tschad hat extra die Leute eingeladen und ich glaube 15 bis 25 Leute haben zugesagt, die mussten schriftlich zusagen, dass sie dabei sein werden. Also sie werden dabei sein und wir wollen uns mit ihnen freuen. Vielleicht sind sie gar keine Christen und wir können vorleben, was Christsein ist. Oder wie Christen, aber die wollen hören, weil etwas aus ihrem Land ist, weil ihre Botschaft eingeladen hat und sie wollen hier dabei sein. Dann am Sonntag wird Ursula auch noch da sein und kurzen Bericht geben, aber Sonntag früh ist also vollgepackter Tag. Da ist Erntedank, da ist Missionsbericht, kurz in Telegrammstil das Wesentliche und dann ist auch Abendmahl und dann haben wir noch gemeinsames Essen, wir haben eine gute Zeit. Und natürlich Jesus ist da und der Heilige Geist ist da und der Herr ist da und das ist gut so. Und dann die nächste Woche die Bedeutung der Sendschreiben aus der Offenbarung. Lies das alles durch, steht auch noch alles Wissenswerte. Heute, warum haben bisher alle Reformer versagt? Es gibt so viele Reformen, Finanzreform, Euro-Rettungsschirm und so weiter, Wirtschaftsreform, Verwaltungsreform, was so alles an Reformen gibt, Rechtschreibreform. Manche, die kommen heute noch nicht ganz so recht, die mit scharfem S und einfachem S und so weiter. Dann die ganze Bildungsreform, jetzt die Hauptschule und die verschiedenen Trennungen da in Schulreform, dann für die Rentnerreform, was bleibt nachher noch unterm Strich übrig, Gesundheitsreform, Pflegereform, Steuerreform, Strukturreform, die ganzen Reformen im Parlament, Parlamentsreformen und Gemeindereform, Klagereform, wie man richtig klagt. Weißt du, alles nur Reform. Und wir sind das Land der Reformation und so weiter, Martin Luther etc. Ja, Erwartungen sind manchmal sehr hoch. Und als jetzt der Papst da war und jetzt ist er weg und jetzt diskutieren die Leute, was sind die Ergebnisse? Und die Ergebnisse sind gleich mau. Eine Erfurter Zeitung hat geschrieben, als der Papst dort war und so weiter, es war eine Enttäuschung. Also, man hat sich Reformen erwartet, dass da ein Machtwort gesprochen wird und so weiter. Und da hat der Papst sogar die ganzen Ökumeniker eine Ohrfeige verpasst. Er hat gesagt, ein selbstgemachter Glaube ist wertlos und hat auf Martin Luther angespielt. Ein selbstgemachter Glaube ist wertlos. Geschichtlich gibt es so viele Wendepunkte und man hat sich gedreht und reformiert und so weiter. Man glaubt, jetzt wird alles anders, jetzt wird alles besser, jetzt wird alles leichter und schöner. Thomas Münzer, wenn ich dran denke, auch nach der Reformation, die Bauernkriege, und das war, was war das? Jetzt, wir übernehmen die Herrschaft, das war schon die erste Revolution, große Revolution, Thomas Münzer und seine Freunde. Die Leute, wenn du heute von Reformen sprichst, dann graut, was kommt jetzt? Und wenn wir so sagen, jetzt haben wir Gemeindereform, also auch, dass die Gemeinde reformiert wird. Was kommt jetzt? Was erwartet uns jetzt? Man kommt ständig mit neuen Konzepten und Rettungsplänen und. Was jetzt hochinteressant ist, wird bei uns in Deutschland ja nicht veröffentlicht. Die Deutschen, die sind alle, die ganzen Medien sind gelenkt und gesteuert. Aber das Interessante ist, die Libyer wollen den Gaddafi wieder zurückhaben. In aller Liebe. Die sagen, unter dem haben wir noch besser gehabt, da ging es uns noch gut. Da sind wir nicht so. Wir haben schon hart gehabt, aber nicht so. Die wollen den Gaddafi zurückhaben, muss es vorstellen. Die Libyer zuerst haben sie gejubelt, als dann diese Rebellen kamen. Aber diese ganze Rebellion, das war nur von kurzer Dauer. Viele Libyer sagen, sie seien durch diejenigen, die jetzt angeblich ihnen Freiheit zu bringen, gedacht oder gekämpft haben, missbraucht und so weiter. Und jetzt stehen sie vor nichts, verhört und praktisch missbraucht sind sie da, also benutzt. Die Rebellen kämpfen immer noch gegen diesen Gaddafi und so weiter. Vielleicht kommt er noch zurück, wer weiß es. Die Leute sehnen sich. Jemand schrieb da in einer ausländischen Zeitung, man darf schlecht über Gaddafi reden, aber man darf nichts über die Rebellen oder über den Übergangsrat Negatives sagen. Da wirst du gleich erschossen oder eingesperrt. Also der gleiche Geist, nur vertauschte Rollen. Jetzt auch bei uns, der Papst ist weg. Und es gibt so viel Enttäuschung über die ganze Geschichte, was da war. Eine Pressemeldung hieß, die ökumenischen Gottesdienste sind nicht nur hilfreich, sondern stiften Verwirrung an. Also Reformation, Reform, man erwartet Reform. Und der Papst hat gesagt, wahre Ökumene ist ein Aufruf, wieder katholisch zu werden. Also das ist die Reformation, katholisch zu werden, zu den Wurzeln der katholischen Kirche zurückzukommen. Ich will über gescheiterte Reformen sprechen. Ich wusste gar nicht, als ich das Thema angesetzt habe, da war der Papst noch gar nicht da. Oder die Protestanten haben ja gar nicht gemerkt, um was es geht. Also der Papst hat in einer Predigt gesagt, in Erfurt, zu den Wurzeln sollen wir zurückkehren, aus denen die ganze Kirche bis zur Reformation gelebt hat. Also von wegen, dass man sich öffnet und mit Martin Luther sich anfreundet und so weiter. Man muss zu den Wurzeln zurückkommen, aus denen die Kirche bis zum 15. Jahrhundert gelebt hat. Und das war also ein vernichtender Schlag gegen Luther. Im Bundestag, im Gespräch so nach dem Vortrag, hat der Papst noch mit den Leuten sich unterhalten und hat vor allem Juden. Und hat gesagt, es gibt nur einen Weg. Jeder soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen. Also das heißt, auch die Juden müssen sich oder sollen sich, nur dann sind sie richtig. Nur dann sind sie okay. Du siehst also keine Kompromissbereitschaft. Nur nebenbei. Also außer Austausch und ein paar Höflichkeitsformen ist man nicht auf die Wahrheitsfrage eingegangen oder was ist das los oder was sind die Reformen. Alle wollen Reformen, alle wollen was bewegen und dachten und es bewegt sich was, aber es ist nicht viel geworden. Jesus hat ja gesagt, in den letzten Tagen werden viele Heilande kommen, viele Messiasse, viele Erlöser, die vorgeben, also was zu verändern. Auch jetzt heute die ganzen Finanzreformatoren, wir steuern auf einem Super-GAU. Finanziell, wirtschaftlich. Und man legt uns Deutschen die Pistole auf die Brust, entweder tust du oder tust du es nicht. Oft hat man gar keine andere Wahl mehr. So in den Reformatoren, ich denke nur, Hartz IV ist eine gescheiterte Arbeitsreform. Oder die Arbeiter werden da ja, abgezockt. Und es ist für die Deutschen eigentlich ein Armutszeugnis, Hartz IV. Oder diese 1-Euro-Jobs. Nur Ausbeutung der Arbeit, eine gescheiterte Arbeitsreform. Also, was haben uns die Reformen gebracht? Manche Politiker versuchen, gescheiterte Reformen neu zu beleben. Also von früher noch, dann holt man wieder, ja, früher war es noch alles besser. Wir brauchen den Gaddafi wieder. Also, so auf diese Art und Weise. Wir schimpfen auf die Leute, aber das ist der Trend, die Art und Weise. Viele arabische Staaten sind von der islamischen Revolution enttäuscht. So wie die Kommunisten einst von der Oktoberrevolution enttäuscht waren in Russland. Karl Marx mit seinen Idealen ist gescheitert. Lenin, nur der Freund Engels hat den Marx am Leben gehalten. Er war ja Stammkunde bei den Londoner Pfandhäusern und hat ihn bewahrt vor Armut. Nur sein Freund Engels. Also das war das war Reformer, der versucht hat, wirklich was auf die Beine zu stellen. Die Ideen und die Ideale waren gut, aber die Logik. Und dahinter steht immer, bei diesen ganzen Reformer steht eine Vernichtungslogik. Die müssen weg, Kapitalisten müssen weg, Gaddafi muss weg, die müssen weg, alle müssen weg. Das ist bei fast allen Reformer ist eine Vernichtungslogik. Die Katholiken müssen weg, Protestanten müssen weg, alle müssen weg. Wir sind die Richtigen. Also, damit wir was verstehen, auch der Martin Luther, auch seine Reformation, wenn ich von Reformen ausgehe, ich nehme Martin Luther, und Martin Luther hat auch da, die Juden müssen weg. Nur als Beispiel, Martin Luther, die meisten wissen es gar nicht, die denken, da die Bibel übersetzt, das muss ein Heiliger sein. Es gibt einen jungen Luther und einen alten Luther. Also der Luther am Anfang seines Lebens und der Luther dann in den letzten Tagen, wo er dann politisch wurde, wo er merkte, er kann die Juden nicht bekehren, die sind stur. Und dann hat er gesagt, darum wisse du, lieber Christ, und zweifle nicht daran, dass du nähest nach dem Teufel keinen bitteren, giftigen, dass nächst dem Teufel keinen bitteren, giftigen, heftigen Feind gibt es als den echten Juden. Also, und ich will meinen guten Rat geben, ernstlich, dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke und was nicht brennt, soll man mit Erde überhäufen und überschütten, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich. Zum anderen, dass man ihre Häuser allesgleichen anzünden und zerbreche. Und wenn das dann nachher Hitler getan hat und er sich auf Luther beruft, kein Wunder. Also du siehst, Reformation, was ist das? Eine Vernichtungslogik. Also das kann doch nicht wahr sein. Und ich will da auf etwas hinaus, ich will zeigen, dass die ganzen Reformationen, Revolutionen oder Weltverbesserungsideen alles null und nichtig sind. Die sind alle vom Teufel, auf Deutsch gesagt. Auch wenn sie noch so fromm und noch so christlich sind. Die wollen Freiheit und Demokratie und so weiter. Und er züchtet neue Tyrannen, neue Diktatoren. Lenin hat am Ende seines Lebens, er hat ja abgedankt und hat sich nur noch mit Priester sich beschäftigt und Erbauungsliteratur. Er hat solche Bücher gelesen, wie wir auf dem Büchertisch schaffen. Das war seine Literatur am Schluss. Wenn das die Kommunisten wüssten, die würden in Ohnmacht fallen. Aber nein, das wissen sie nicht, das ist ihnen vorenthalten gewesen. Aber der Satz, was Lenin gesagt hat, Russland hätte nicht eine Revolution gebraucht, wie die Oktoberrevolution, sondern einen Franz von Assisi. Und das hätte Russland gebraucht. Und nicht eine Revolution, wo Blut und in Strömen fließt und dergleichen. Man hat den Zaren davongejagt und dann kamen andere, die waren grausamer und brutaler. Was haben die ganzen Reformen wirklich gebracht? Köstler sagt recht, wenn er sagt, der Kommunismus will selbst Gott sein. Das hat es gebracht. Man hat Gott verdrängt, man hat Religion verdrängt und dann setzt man sich selbst als Gott. Denn Kommunismus duldet keinen Gott neben sich. Und alle Reformer, die dulden keinen Gott neben sich. Wir oder sonst niemand. Also, das sind diese Reformer, die fanatisch sind. Kommunisten versuchten, den neuen Menschen zu schaffen. Und das Experiment ist ihnen misslungen. Natürlich, die Kommunisten sind nicht die Ersten. Es gab schon immer wieder Bemühungen, den neuen Menschen zu schaffen. Die Zionisten haben auch versucht, den neuen Menschen zu schaffen. Die meisten wissen es ja gar nicht. Denn als dann die Juden aus Deutschland flohen und so weiter, die Juden in Israel ließen die Juden gar nicht rein nach Israel. Wir wollen diesen Abschaum, diese dreckige Hunden nicht. Das war die Sache. Die wollten die Leute aus Deutschland, die vom Hitler flohen, die hat man zurückgeschickt wieder. Und man wollte ja den neuen Menschen züchten. Das war die Idee des Zionismus. Also gar nicht mal, wenn wir heute vom Zionismus sprechen, das ist ganz was anderes, was die wollten. Und nicht, dass die Flüchtlinge davon irgendwo herkommen. Wir wollen den neuen Menschen mit Kibbutz und all diese sozialistische Art, was in Russland nicht geklappt und funktioniert hat, das soll in Israel dann funktionieren. In Russland wurden nicht nur Kirchen und Moscheen, sondern auch Synagogen niedergebrannt und den Erdboden gleichgemacht. Das ist Revolution und Reformation. Wir schaffen den neuen Menschen. Und das geht durchweg überall, auch bei uns in Deutschland. Reformen. Und Reformen werden meistens auf dem Rücken von schwachen, ausgetragenen Armen von Leuten und so weiter. Aber die Welt ist letztendlich gar nicht verändert worden. Wenn du genau hinguckst, was ist dabei rausgekommen? Nur die Rollen sind vertauscht worden. Das, was der Fürst und König war, das ist jetzt der Funktionär. Und das, was Gott ist, oder Gott die Dreieinigkeit war, das ist im Kommunismus dann nachher Marx, Lenin und Engels. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Verstehst du, die Rollen vertauscht und diese Einflüsse. Die Ansätze mögen gut gewesen sein, aber das Ende schaut an. Und die Bibel sagt immer, schaut das Ende an. Warum haben die ganzen Weltverbesserungen nichts gebracht? Ich bin dieser Frage, weil ich bin ja auch aufgewachsen in einem anderen System und habe gefragt, ich will eine neue Welt schaffen, eine gerechte Welt. Aber dann habe ich gemerkt, mit diesen Mitteln geht es nicht. Ohne Gott geht es nicht. Ohne Heiligen Geist geht es nicht. Ohne Liebe geht es nicht. Und Liebe ist ein ganz wichtiger Faktor. Zwar hat Gott gesagt, macht euch die Erde untertan. Das stimmt, das ist wahr. Aber seit dem Sündenfall ist die Situation anders. Da kann der Mensch nicht die Erde sich untertan machen, wie er will. Inzwischen haben wir andere Verhältnisse. Und um Jesus richtig zu verstehen und Jesus Sache richtig zu verstehen, viele Christen haben es noch nicht kapiert. Die denken, wir bauen das Reich Gottes hier auf dieser Erde, auf dieser Welt. Man kann Klöster bauen, man kann Kirchen bauen, man kann Synagogen bauen, man kann Moscheen bauen, man kann Tempel bauen. Aber Reich Gottes kann man nicht auf dieser Erde bauen. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wer mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden für mein Reich streiten, für mich kämpfen. Petrus hat auch versucht, fleischlich Jesus zu verteidigen. Weißt du, vieles wird im Geist angefangen und im Fleisch hört es auf. Das sind diese ganzen Reformen, die wir heute erleben, Land auf Land ab. Wahre Diener Gottes kämpfen für eine ganz andere Sache. Paulus sagt, ich war auch ein Eiferer für das Gesetz Moses. Ich war ein fanatischer Eiferer für die Sache Israels, für den Tempel und so weiter. Er hat geeifert. Aber Gott braucht keine Fanatiker. Gott braucht nur Zeugen. Ihr sollt meine Zeugen sein und keine Fanatiker. Fanatiker sind Verrückte, die sich auf etwas festgebissen haben, auf etwas sich eingeschlagen und eingeschossen haben. Und die Bibel sagt, schaut ihr Ende an. Und deshalb, ich möchte hier die ganzen Revolutionäre, Reformer und Weltverbesserer mal so aufzeichnen. Wenn du sowas siehst, wir, wenn du da solche, diese ganzen wir, yes, we can, verstehst du, und du siehst, was sie dann alles noch können am Schluss. Die Bibel sagt, schaut ihr Ende an, schaut das Ergebnis, schaut, was unterm Strich ist. David Livingstone, einer der großen Missionare Englands. David Livingstone hatte Afrika erforscht und Afrika den Engländern erschlossen, den Großbritannien erschlossen. Und David Livingstone sagte, wenn ich gewusst hätte, was meine Afrika-Expedition bewirkt oder erreicht hat, wäre ich niemals nach Afrika gegangen. Da kamen die Geschäftsleute, da kamen die Offiziere, da kamen die alle möglichen Ausbeuter und die haben die Neger versklavt und die haben verfrachtet irgendwo hin in den Sklavenhandel. Wenn ich das alles gewusst hätte, ich wäre nie nach Afrika gegangen. Und vielleicht ist es manchmal besser, wenn man eine Sache gar nicht anfängt. Wenn man sieht, was dabei geworden ist. Die Mission ist nur eins gewesen. Und deshalb, man muss auch verstehen, warum manche eingeborenen Völker sagen, wir wollen eure Missionare nicht, denn die haben ja Angst. Denn die kommen, die wollen nicht nur unsere Seele, die wollen unser Geld, die wollen unser Besitz, unsere Güter und. Wenn ich das alles gewusst hätte, sagt David Livingstone, wäre ich nie nach Afrika gegangen und mein Herz in Afrika verloren. Nach den Missionaren kamen die Sklavenhändler, korrupte Geschäftsleute etc. Und wenn die Armen, die in Europa verfolgt sind und dann nach Amerika abgehauen sind und so weiter, wenn die das gewusst hätten, was die Besiedlung Amerikas bewirkt, Millionen von Indianer wurden ausgemerzt und ausgerottet. Wie viel Blut ist da geflossen? Den Indianern wurde das Land weggenommen, die wurden vertrieben, zur Minderheit gemacht. Wenn man das alles gewusst hat, die ganzen Reformen, die ganzen Kreuzzüge, nehmen wir mal die Kreuzzüge in der europäischen Geschichte. Wenn man gewusst hätte, weißt du, für eine gute Sache, wir müssen Jerusalem befreien. Aber was haben die ganzen Kreuzzüge gebracht? Hass. Wir könnten, Moslems und Christen könnten friedlich nebeneinander leben, aber die Kreuzzüge haben so eine bittere Saat ausgestreut zwischen den Religionen, die ganzen religiösen Kreuzzüge für eine gerechte Sache, für die Sache Gottes. Ein Eiferer war Paulus. Wenn ich dann weitersehe, die Freimaurer, die Französische Revolution, eine neue Weltordnung wollen wir schaffen. Aber was ist aus dieser Weltordnung geschaffen? Die Klöster wurden abgeschafft, die Priester wurden abgeschafft, die Religion wurde abgeschafft, das ganze System wurde durcheinander gewirbelt, Könige wurden abgeschafft und Tausende und Abertausende starben. Also die ganzen Weltverbesserer sind gescheitert für mich. Später kam daher die New Age-Bewegung und so weiter. Wir machen das besser. Die sind nur verrückter geworden, nur verdrehter. Natürlich, das ist die sanfte Revolution. Es gibt auch diese sanfte Revolution, die nichts bringt, die die Leute nur träge und schlapp macht und belastet. Die ganzen Reformer und so weiter, die haben letztendlich versagt, und zwar, die haben zwar die Stunde genützt, den Gunst der Stunde genützt und so weiter, sie haben die Gelegenheit gehabt, die Möglichkeit, aber sie haben nicht den Geist gehabt, der dahinter steht. Und da ist ein Geist, der dahinter steht, der eine Sache, wenn es von Gott ist, dass es bestehen bleibt. In der Bibel heißt es, wo Gott das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Deshalb Reformen, Weltverbesserungen, egal was es ist, das muss von Gott sein. Vom Geist Gottes durchdrungen. Die Ideale mögen gut sein. Also ich werde nie vergessen, man kann sogar von Atheisten was lernen. Ich musste in Lichtenberg eine Beerdigung halten für einen Erzkommunisten, der also mit Wilhelm Pieck und all diesen Leuten hier in der DDR gekämpft hat. Eine Beerdigung, der wollte kirchliche Beerdigung haben, die Familie zumindest und so weiter. Ich darf alles sagen, was ich will. Ich muss nur einen Satz sagen. Der da gestorben ist und beerdigt wird, er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Da habe ich so nachgedacht. Dieser Satz, was der da haben wollte auf der Predigt oder in der Trauerrede, er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Habe mich selber oft gefragt und frage mich immer wieder, kann ich meine Ideale verwirklichen? Können wir als Gemeinde unsere Ideale verwirklichen? Was sind ja eigentlich unsere Ideale? Da stelle ich immer wieder diese Frage und hinterfrage, mache immer Fragezeichen. Können wir, kannst du, kann ich meine Ideale verwirklichen? Sind die Ideale von Gott? Karl Marx konnte es nicht. Der reale Sozialismus konnte es auch nicht. Oder auch die Kapitalisten können es nicht verwirklichen. Weißt du, da wird dem einen was weggenommen und gibt man den anderen, das wird hin und her geschoben. Das Kapital, das Vermögen wird nur hin und her geschoben. Auch wenn die Kapitalisten, ich nenne es pauschal, auch wenn sie so viel Gutes manchmal tun, die spenden auf der einen Seite, da unterstützen sie Arme sind humanitär, aber auf der anderen Seite sind sie korrupt und nehmen das letzte Hemd von den Leuten. Die Juden, auch in aller Liebe, auch die konnten mit ihrem Gesetz das nicht verwirklichen, was Gott wirklich wollte. Guck mal, Israel, noch ehe das Gesetz den Boden erreichte, die 10 Gebote, wurde schon gebrochen. Mose hat die Tafeln zerschlagen. Konnte gar nicht verwirklicht werden. Weißt du, und auch all die Jahrhunderte des Judentums, da wenn ich dann Esra lese, da bin ich entsetzt. Man hat sich gefreut, man hat endlich die Bibel gefunden und hat mal geweint, man fand das Wort Gottes. Aber als Salomo den Tempel einweiht, die 10 Gebote, die waren gar nicht mehr da. Und dann fand das Gesetz und so weiter, und man weinte, sind ein paar hundert Jahre nach der Tempeleinweihung. Das Volk hatte die Bibel nicht, die hatten nur Gottesdienste, Rituale. Und dann, als Jesus kam, das Volk, das im Dunkeln saß, sein großes Licht, da siehst du, wo die sich entwickelt haben, von Esther, da kamen nachher die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Es gibt gute Theorien, aber die Praxis funktioniert nicht. Die Theorie ist gut. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Vieles ist nur intellektuell, funktioniert nur auf dem Papier. Oder im Geist, im Verstand. Aber es funktioniert nicht in der Praxis. Weißt du, da stimmt das Glaube und das Leben nicht überein. Warum haben viele Reformer versagt? Das ist meine Frage. Wir werden nach unseren Werken beurteilt. Was bleibt unterm Strich übrig? Gott wollte die Welt reformieren. Immer wieder. Gott war dabei. Sehr. Noah, Abraham, bei Moses. Durch Jesus, er kam zu den Seinen, er hat versucht, die Menschen zu bekehren, dann die Gemeinde etc. Selbst für Gott war das unheimlich schwer. Er hat nur Einzelne erreicht. Also Reformationen und Reformen oder Weltveränderungen, die geschehen nur bei Einzelnen, nicht bei der Masse. Es sind nicht viele, die den schmalen Weg finden und die schmale Pforte. Es sind nicht viele. Und sein Sohn kam, und wie viele Leute sind Jesus nachgefolgt? Tausende haben sein Brot gegessen und am Schluss blieben 12 Leutchen übrig. Gott fiel es auch nicht leicht, Jesus in diese Welt zu bringen. Fiel nicht leicht. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und ich denke nur an Esra. Er tat das Beste. Leute tun manchmal das Beste und schaffen es doch nicht. Es sind gute Ansätze, aber es ist Menschenwerk und nicht Gottes Werk. Ich denke nur an Elia Und das war bestimmt von Gott. Elia, stell mal vor, ich würde hier auf dem Leopoldplatz einen Altar bauen, Ochsen schlachten und würde die ganze Stadt einladen, einschließlich Wovereit. Und würde sagen, Leute, schaut her. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der lebendige Gott. Und das hat Elia getan. Der hat Ahab eingeladen, der hat alles getan. Feuer fiel vom Himmel. Und der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. 3 Tage später hast du nichts mehr von diesem Feuer mehr gesehen. Ist wieder alles zum Alten zurückgekehrt. Es war nur Begeisterung. Bekehrungen, Erweckungen, die nur Begeisterungen sind, sind von kurzer Dauer. Ich habe mal ein Studium gemacht über Erweckung und bin entsetzt. Eine Erweckung dauert nie länger als 3 Jahre und dann ist das Feuer verloschen. Dann kommt eine Organisation, dann versucht man menschlich das alles zu kanalisieren. Stell dir mal vor, da versuchen Menschen dann zu kontrollieren. Und Gott kommt nicht zu seinem Zug und zu seinem Recht. Was haben die ganzen Reformationen gebracht? Einzelne sind von Gott ergriffen worden. Einzelne haben die Wahrheit erkannt. Einzelnen sind die Augen aufgegangen. Einzelnen. Es gab immer wieder Geistesaufbrüche. Auch die ganze Geschichte hindurch. Nicht nur bis 1500, wie der Papst hier jetzt in Erfurt sagte, wo der katholische Glaube lebte. Aber der katholische Glaube hat es verstanden, das zu kanalisieren. Wenn irgendwo ein geistlicher Aufbruch war, ein Orden wird verpasst. Die Franziskaner, die Benedikter oder die Karmeliten und so weiter. Weißt du, die haben es verstanden, die geistlichen Orden einfach geistliche Aufbrüche mit einem Orden zu versehen. Macht es für euch, tut es und so weiter. Und diese Orden existieren bis heute zum Teil. Im Protestantismus ist es anders gewesen, da sind die Freikirchen und die Sekten entstanden. Da eine Gemeinde und da eine Gemeinde, da die Waldenser, da die Hugenotten und da die Reformierten und die reformieren sich wieder. Was haben die ganzen Reformen gebracht? Gewiss, aus diesen Einzelnen sind Aufbrüche passiert. Ich denke nur John Wesley und die Methodisten. Da sind Aufbrüche passiert. Gott gibt Aufbrüche, aber es sind immer Einzelne. Auch bei Martin Luther, auch bei den Lutheranern sind Einzelne. Und Gott ist an den Einzelnen interessiert. Du und dein Haus. Der Einzelne. Und das sind manchmal ganze Häuser, ganze Familien. Wenn ich manchmal so die Gemeinden durchreise, und ich bin in Deutschland sehr viel unterwegs gewesen, verschiedene Denominationen und Bewegungen, Kirchen und so, und gepredigt. Und wenn ich genau anschaue, es sind ganze Stämme, ganze Familien. Weißt du, da hat sich irgendwo vor ein paar Jahren sich ein Vater bekehrt, und dann kam die Familie und die Kinder und so weiter, die sind in der Gemeinde. Oder die aus dem Osten kamen. Geistliche Aufbrüche, die im Osten. Weißt, viele sind ausgewandert mit den Mennoniten in den Osten. Es waren Bewegungen, aber es sind immer Einzelne. Und ich will dir eine Wahrheit sagen, wenn wir das begriffen haben, dann sind wir froh, die kleine Herde. Die kleine Herde. Es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es sind nicht viele, nicht die Masse. Es ist auch erstaunlich beim Papst. Als der Weltjugendtag in Köln war, da waren 1 Million Leute da. Dieses Mal hat er nicht mal 200 Millionen zusammengebracht. 200.000. Da war 1 Million bei diesem Weltjugendtag. Und jetzt, und das sogar die Kritiker, der verliert so an Ausstrahlung und Glanz. Nicht mehr das, wie früher war. Weißt du, die Leute werden entkirchlichter mehr und mehr. Nur nebenbei. Es gibt immer wieder Geistesaufbrüche. Überall. Und Gott arbeitet immer mit dem Einzelnen. Der Cornelius da, der Kämmerer, und dort, der Herr hat der Lydia das Herz auf, und so weiter, sind einzeln der Kerkermeister, meistens unter schwierigen Umständen, geistliche Aufbrüche, auch im Evangelium. Also wenn du die Apostelgeschichte liest und die Gemeindebibelschule mitgemacht haben, es sind immer Einzelne, die Gott gerufen hat. Und Gott ist an den einzelnen Menschen interessiert. Du bist der Mann. Und du bist die Frau. So, Gott hat versucht, immer wieder in der Kirchengeschichte sich zu offenbaren. Ich denke nur, auch plötzlich entdecken sie die Taufe, und die Menschen verpassen dann gleich, so wie die Katholiken in den Orden, Baptisten. Oder John Wesley, Gott zeigt ihm, Heiligung ist so wichtig, Methodisten. Oder dann jemand entdeckt die Zungensprache, die Irving-Leute, und Pfingstler sind nicht die Ersten, die in Sprachen sprachen. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt oder versucht aufzuzeigen, Zungensprache gab es schon immer in allen Zeiten, aber ganz besonders so 1800. Da war Irving und so weiter, und plötzlich gab es Weissagungen, da plötzlich entdeckten sie das apostolische Amt, das noch woher bei uns nachher später die Neuapostolische entstanden sind, eine Absplitterung von all diesen Sachen. Gott hat sich immer wieder offenbart. Aber was ist daraus geworden? Immer ein Orden, eine Sekte, eine Kirche, eine Religion. Und dann auch heutzutage, wenn nach dem Krieg, wenn du beobachtest genau, und ich konnte jetzt 40 Jahre oder mehr schon beobachten, die ganzen Trends und Entwicklungen, die ganzen Geistesaufbrüche. Jemand entdeckt das Wort Gottes und dann kommt die Wort- und Geistbewegung oder Rema-Bewegung und andere entdecken Prophetie. Heute hat mich noch einer sogar geschrieben, ich möchte lernen, wie werde ich ein Prophet? Prophet kann man nicht lernen, Gott gibt die Gnade oder Gott gibt nicht die Gnade. Weißt, da kam die Prophetenbewegung, da kamen die Prophetenschulen und das ist alles Mögliche. Und jemand entdeckte Befreiung, ist, oh, Gott will Befreiung schenken. Gott will schenken. Und dann machen wir eine ganze Befreiungsbewegung, ganze Befreiungsseminare, alles nur Befreiung. Oder jemand entdeckt den Segen Gottes, man fällt um in der Gegenwart Gottes und ist weg. Dann kommt der Toronto-Segen. Und diese Dinge, plötzlich macht aus allem einen Segen. Weißt du, was Gott schenken möchte? Gott möchte seinem Volk alles schenken. Den Toronto-Segen, den Heilungssegen, den Befreiungssegen, den Herrlichkeitssegen, welchen Segen auch immer, alles was du brauchst, immer den Taufsegen, den methodistischen Segen. Weißt du, wir sollten vielseitig sein. Nicht nur so, Gott arbeitet nicht nach einer Schablone. Und wir möchten immer, dass Gott nicht nach unserer Schablone arbeitet, wie wir gewohnt sind. Wir entwickeln dann eine Tradition. Und wenn das nicht passiert, war Gott nicht da. Verstehen wir? Was haben alle Reformen gebracht? Andere entdecken Anbetung. Oh, wir müssen mehr Anbetung. Predigt braucht man nicht. Anbetung. Und im Himmel wird es nur noch Anbetung geben. Gewiss, da wird Anbetung geben. Da brauchst du auch keine Predigt. Du weißt ja dann alles über Gott. Du wirst ihn nichts mehr fragen. So. Was brachten die ganzen Reformen? Wir brauchen den vollen Segen Gottes. Und das ist zu umfangreich. Das alles. Und Herr, das, was du gerade geben möchtest, das gib uns. Wir sollten immer nicht raussuchen, so und so, sondern was er gerade hat. Er ist ja der Hirte. Und der Hirte weiß, manchmal braucht man bittere Kräuter. Und manchmal braucht man Klee. Und Löwenzahn und was anderes. In der Bibel erleben wir immer wieder, wir sehen zum Beispiel bei Hiskia eine wunderbare Reform, was der macht. Der Herr verlängert ihm sogar das Leben um 15 Jahre, damit er fertig wird endlich mit seiner Reformation. Aber schon sein Sohn macht alles zunichte. Muss vorstellen, so lange hat es angehalten, bis der Sohn wieder an der Macht kam. Der macht wieder alles zunichte. Und er tat, was dem Herrn missfiel. Aber der Hiskia, Gott hat Gnade geschenkt. Gott hat sogar die Assyrer geschlagen und mit mächtiger Hand und eingegriffen und gehandelt. Gott war gegenwärtig. Du kannst dich nicht auf das berufen, was dein Vater oder dein Großvater hatte. Du musst immer selber, immer wieder frisch Gottes Gnade und Gottes Güte erleben. Erneuert euren Sinn. Erneuert euch täglich. Eigentlich brauchen wir Reformation und Reform jeden Tag neu. Wir brauchen nicht da mal irgendeine große Bewegung und dann nein. Wir brauchen kontinuierlich jeden Tag Buße, jeden Tag Erweckung, jeden Tag Taufe, jeden Tag Heiliger Geist, jeden Tag Zungensprache, jeden Tag ein Orden. Jeden Tag Sammlung in der Gegenwart Gottes. Und dann müssen wir wissen, Dinge, die Gott nicht unterstützt, sollen wir auch nicht unterstützen und mitmachen. Denk an die Geschichte von Jonathan und David. Jonathan weiß ganz genau, mein Vater Saul ist dahingegeben, aber der kann sich nicht entscheiden. Und du siehst Leute, die sich nicht entscheiden können, die fallen, kommen unter die Räder. Jonathan kam unter die Räder, hat sich auch das Leben genommen. Was nützt es, wenn du zum Gesalbten hältst, aber du tendierst auch noch zu deinem Vater Saul, der die Salbung verloren hat. Was bleibt? In der Bibel heißt es, ein jedes Werk muss durchs Feuer. Und das, was das Feuer überlebt, das wird belohnt. Auch unser Leben muss durchs Feuer. Alles, was wir tun, muss durchs Feuer. Meine Predigten müssen durchs Feuer. Und es ist so wichtig, dass das, was wir tun, die Feuerprobe besteht. Das ist so harte, so hartnäckig, so beständig, so aus Gott, dass es nicht verbrennt und nicht große Flamme gibt. Nein, das ist was Bleibendes, das ist Gold, Silber, Edelsteine. Ein jedes Werk muss durchs Feuer. Weißt du, erst nach Pfingsten lesen wir und erleben wir, was Gott getan hat, als sie mit Geist und Feuer getauft worden sind. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist geben und aus euch solche Leute machen, die in meine Gebote wandeln. das muss das Werk des Herrn sein. Wir müssen also Reformation nach Gottes Plan haben. Und was ist das? Wiedergeburt auf der einen Seite. Alles, was nicht zur Wiedergeburt führt, ist für die Katz. Ich mache alles neu, sagt der Herr. Gott schafft neuen Himmel und neue Erde, neues Jerusalem, neuen Bund und. Warum haben wir die ganzen Reformer versagt? Ich will nichts unterstellen und auch nichts falsch sagen. Vielleicht war die Sache, was da passierte, nicht von Gott. Auch wenn die Stunde, die Gelegenheit da war, es war im Fleisch, es war politisch vielleicht, materialistisch und so weiter. Und Martin Luther wurde politisch missbraucht, als Junker Jörg gefangen genommen und dann hin und her geschoben zwischen, weil der deutsche Kaiser und der deutsche Könige mit dem Papst nicht einverstanden waren, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt, man hat jemanden gefunden und den hat man missbraucht. Und er ist am Schluss ein Menschenknecht geworden, auch wenn es nicht so aussah. Vieles sind egoistische Ziele. Weißt du, wenn der Mensch nicht gestorben ist, der dann die Reformation und Reform leitet, wenn er nicht gestorben ist, wir gucken, was wir alles leisten, was wir alles machen. Alles für den Herrn. Da bildet man sich was ein. Da wird man stolz wieder und dergleichen. Vielleicht geschieht vieles gar nicht mehr aus Liebe. Und wenn ihr dann die Geschichte studiert, ja, am Anfang war der Luther froh, dass er angehört wurde, aber später hat er die Wiedertäufer ertränken lassen. Vielleicht geschieht es nicht aus dem Geist, aus eigenen Motivationen. Weißt du, man kann im Geist anfangen und dann im Fleisch aufhören, in eigener Macht, eigener Regie. Eigentlich, was Gott will, ist eine Reform und Reformation des Herzens. Ich will euch ein neues Herz, einen neuen gewissen Geist geben. Und dann sagt er, zerreißt nicht eure Kleider, zerreißt eure Herzen. Das ist, was Gott will, das, was Reformation im wirklichen Sinn ist. Und die fängt immer bei uns selber an. Bei jedem Einzelnen individuell. Wir hätten selbstlose Heilige gebraucht in der Geschichte. Und ist so wichtig, selbstlose Heilige. Nicht Herrscher, sondern selbstlose Herrscher. Selbstlose Politiker, selbstlose Prediger, die nicht an sich gedacht haben. So wie die Aposteln. Nicht uns, nicht wir. Auf das die Sache Jesu bestehe. Jesus war selbstlos. Er suchte nicht das Seine, heißt es in der Bibel. Er suchte keine Karriere, er suchte keinen eigenen Ruhm. Jesus suchte sich nicht, sich selbst zu verwirklichen oder seine Ideale zu verwirklichen, sondern das, was der Vater ihm gesagt hat, was ich beim Vater sehe, das bringe ich rüber. Er lebte für andere und nicht für sich selbst. Weißt du, wir fangen oft im Glauben an und dann am Schluss kommt der 30-jährige Krieg. Das Ergebnis. Gewiss, Gott hat das zugelassen. Und Gott gibt die Menschen nicht auf. Auch in diesem 30-jährigen Krieg sind viele Bekehrungen zustande gekommen. Durch die Not sind viele zum Glauben gekommen, trotz allem. Weißt du, an jenem Tage heißt einmal in der Bibel, das sind die ganzen Reformatoren, die werden kommen, an jenem Tage werden die Leute kommen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, alles sind gewaltige Dinge, haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt, haben wir nicht in deinem Namen Tote auferweckt, steht alles drin in der Bibel, haben wir nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder getan, Sonne aufgehalten oder Sonne scheinen lassen, Regen bringen lassen und Regen wieder vertrieben, haben wir nicht in deinem Namen gehandelt, gewirkt. Weißt du, auch Martin Luther hat im Namen Gottes angefangen, seine Reformation. Viele fangen im Namen Jesu an, aber hören dann den eigenen Namen. Ich bin ein Lutheraner. Ich bin ein, was weiß ich dann. Dann steht der Mensch im Zentrum und nicht mehr der Herr. Und man wird dann von den Mächtigen missbraucht. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht? Und jetzt könnte ich weitermachen. Diese Stelle, was Jesus sagt, Matthäus 25. Haben wir nicht in deinem Namen die Bibel übersetzt? Haben wir nicht in deinem Namen die Bibel verbreitet? Haben wir nicht in deinem Namen die evangelische Kirche gegründet? Haben wir nicht in deinem Namen eine freie Gemeinde gegründet? Haben wir nicht in deinem Namen dein Missionswerk aufgebaut? Und so könnte ich fortfahren. Haben wir nicht in deinem Namen eine bibeltreue Partei gegründet, auch wenn sie keine Stimmen kriegt? Haben wir nicht in deinem Namen, sind wir nicht in deinem Namen auf die Straße gegangen? Frag dich, warum du auf die Straße gehst. Nur mal, damit du die Leute unterhältst. Oder den Leuten was verzapfst und den Leuten was erzählst. Warum tust du das? Haben wir nicht in deinem Namen gegen Abtreibung protestiert und aufgestanden? Sind wir aufgestanden? Haben wir nicht in deinem Namen Armen geholfen? Haben wir nicht in deinem Namen Suppenküchen aufgebaut? Da heißt es, haben wir nicht unser Leib verbrennen lassen? Die Bibel sagt, 1. Korinther 13, und würde mein Leib verbrennen lassen? Haben wir nicht zu uns aufgezehrt, die letzte Kraft hergegeben, den letzten Cent herausgegeben? Haben wir nicht in deinem Namen gedient? Haben wir nicht das reine Evangelium gepredigt? Sind wir nicht für die Wahrheit gestorben? Nicht nur, dass wir im Namen Jesu das getan haben, sondern der Herr wird fragen, hast du das auch aus Liebe getan? Hast du aus Liebe die Bibel übersetzt? Hast du aus Liebe Gott gedient? Oder war das Eigenliebe? Alle Reformer sind im Grunde gescheitert. Oft waren große Worte, riesige Versprechen. Es wurde den Leuten große Hoffnungen gemacht. Sie haben gut angefangen. Ja, ja, ich bin dabei. Aber das waren alles nur Luftblasen. Weißt du, das sind alles gute Ideale. Ob jetzt die Globalisierung ist oder der Euro oder die ganzen Friedensverhandlungen oder was weiß ich. Auch diese Einheitsbemühungen, Abschaffung von Kriege und Revolution und so weiter, die ganze Ökumene, aber alles sind Luftblasen. Baut der Herr auch das Haus? Kommt Herz zu Herz zusammen? Von den ersten Christen heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Es gibt so viele Hoffnungen, so viele Vereinbarungen, so viele Verträge. Aber was nützt es, wenn das Herz nicht mitspielt? Und es hat letztendlich nichts gebracht, außer dass es Nerven gekostet hat, Zeit gekostet hat, Sitzungen gekostet hat und außer Späßen nichts gewesen. Die augenblickliche oder die gewaltlose Revolution, ich denke nur Gandhi, hat bemüht sich ohne Gewalt die Revolution durchzuziehen, aber er ist letztendlich auch erschossen worden, umgebracht worden, geendet. Und ist das wirklich, also wenn man sich einsetzt und dann selbst als Märtyrer stirbt und hätte ich der Liebe nicht, würde mein Leib verbrennen lassen, hat sehr viel erreicht, aber um was es ging letztendlich, dass man die Engländer abschüttelt, in Indien meine ich die Gandhi-Revolution. Weißt du, letztendlich, was Gott will, ist Gottes Herrschaft. Aber die Gottesherrschaft, die Theokratie, fängt bei uns an. Nicht Demokratie und nicht Monarchie und was weiß ich, sondern Theokratie, Gottesherrschaft. Aber Gott will über dich und mich bestimmen. Und das ist, was Gott will. Das ist diese gewaltlose Revolution. Man soll sich engagieren, doch wissen für was. Und die meisten engagieren sich für irgendetwas, aber das ist nichts Gutes. Es geht nicht auf die Rechnung. Ich denke nur an Gandhi. Seine Familie sogar. Seine Töchter haben noch weitergemacht. Oder Frauen. Wir arbeiten. Aber wir sollten wissen, für was und für wen und wofür wir arbeiten. Wer ist unser Auftraggeber? Schon heikle Fragen. Er konnte seine Ideale nicht verwirklichen. Viele sind im Dienst Satans und wissen das nicht einmal. Merken das nicht, sie denken, sie dienen Gott. Denk an Paulus, der eiferte für die Sache Gottes und Gott hat schon längst nicht mehr mitgemacht. Wenn wir für eine Sache uns ereifern, wo Gott nicht mehr mitmacht, auch wenn es von Gott mal war, vielleicht hat, und der Herr hat Israel dieses Gesetz gegeben, der Herr hat sich in Israel offenbart, aber der Herr war nicht mehr mit Israel. Und dann schnaubte er mit Morden und Drohen. Du siehst also das Ergebnis. Der schnaubte. Verstehst du? Ich kann das, versuche doch mal vorstellen. Er schnaubte wie ein Tier. Er schnaubte wie ein Tier mit Morden und Drohen. Gott hat nicht mehr mitgemacht. Und alles, was Gott nicht mehr mitmacht, ist tierisch, ist bestialisch. Auch wenn es noch so fromm war und so großartig war. Der Tempel. Der Teufel versteht, ganz besonders Christen zu beschäftigen. Weißt du, er kann dich nicht mit Sünde verführen, das wird er nicht tun, er wird sich hüten, er hat sich schon Finger verbrannt damit, aber er wird dich versuchen zu beschäftigen für seine Ideale. Als großartiger Reformer. Weißt du, jetzt müssen wir alles verändern, Gottesdienst verändern, Liedgut verändern, Gemeindeleben verändern, Bekenntnis verändern, die Ziele verändern. Wir wollen was Großes aufbauen im Namen unseres Herrgotts. Aber dann hörst du, wo der Herr das Haus nicht baut. arbeiten sie umsonst. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Der Teufel versteht Menschen, die letzte Kraft zu nehmen, die letzte Hoffnung zu nehmen. Und dann bist du gescheitert und sagst, dann kannst du vielleicht sagen später, ja, das habe ich versucht, ich habe mich bemüht. Weißt du, Kind, beruhige dich, ich habe es nicht geschafft, du wirst es auch nicht schaffen. Und dann geht der Geist der Entmutigung weiter von Generation zu Generation. Das Geld ist alle und du hast alles so in die Projekte investiert. Und dann kommt, weißt du, stell dir mal vor, du baust hier ein riesiges Haus auf und dann kommt der Antichrist und kassiert das alles. Für wem? Für was soll das sein? Für den Teufel dann? Du gibst Katastrophenhilfe und ich weiß das. Weißt du, ich weiß, weil ich einer davon bin, ich habe eine soziale Ader. Weißt du, du engagierst dich für etwas und denkst, du hast was Gutes gemacht, preist dem Herrn und hinterher merkst du, das war Käse. Weißt du, die ganzen Katastrophenhilfe, wie viel Geld kommt dort bei den Armen an? Nicht viel. Und ich habe auch so viel soziale Hilfsaktionen gemacht, ihr könnt hinter die nachlesen, was da und nachgucken die Bilder, wie viel humanitäre Hilfe ich gemacht habe. Ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe. Aber ich denke manchmal, das war doch nichts. Ich bin in Russland, habe gerade einen LKW rübergebracht von ein paar Tonnen und freue mich, dass ich Rollstühle ausladen kann, Fahrräder ausladen kann und so einige technische Sachen, was ich den armen Leuten geben könnte und Zucker und dergleichen, vieles mehr. Und der Bruder freut sich und sagt, schön, Herr, mal tut es das, oder mal tut es, dass du das alles bringst für uns. Und der Bürgermeister empfängt mich noch und bedankt sich und stellt noch ein Lagerhaus zur Verfügung. Und dann klingelt das Telefon bei dem Bruder. Da ruft jemand aus der Schweiz an, jetzt kommt wieder ein neuer Transporter. Und ich habe gesagt, guck mal, ich bemühe mich und plag mich und so weiter. Und dann bin ich ein andermal in Russland irgendwo in der Prärie draußen und ich sehe dann die ganzen Ländereien und der Landstriche, bei den Nichtchristen, den Ex-Kommunisten, da die haben Kleingarten und angepflanzt und bauen da ihre Karotten und bauen das und ihr Gemüse und ihre Kartoffeln. Und bei den Christen, die lassen die ihr Garten verwildern. Die machen da nichts. Und dann frage ich, warum macht ihr nichts, wie die anderen da machen? Ihr könntet ja hier auch was anpflanzen. Ihr könnt euch Saatkartoffeln bringen, ihr könnt das bringen und. Dann sagt er, weißt du, das brauchen wir alles nicht. Wir kriegen so Konserven aus dem Westen, da muss man nicht einkochen. Da kann man sich der Arbeit sparen. Dass ich gedacht habe, guck mal, das gibt's doch nicht. Dann habe ich ein andermal gesagt, nee, Russland mache ich nichts mehr, Osten mache ich nichts mehr, jetzt gehe ich nach Afrika. Und dann habe ich in Afrika überlegt, was kann ich helfen. Ich habe einen Traktor nach Afrika transportiert oder geschickt, damit die Leute dort ein bisschen Landwirtschaft betreiben können, dass die armen Frauen nicht auf dem Acker arbeiten müssen und ackern müssen, das Leben ein bisschen zu erleichtern. Dann kommt doch ein afrikanischer Bruder bei mir vorbei und sagt, Bruder, mal tu das, was du machst, das ist alles Unsinn. Weißt du, du bringst im System alles durcheinander. Die Männer sitzen zu Hause und die Frauen gehen aufs Feld. Und so weiter. Und jetzt sitzen die Männer auf dem Traktor und jetzt wissen die Frauen nicht mehr, was sie machen sollen. Du bringst das ganze System durcheinander. Dann habe ich gesagt, was soll ich noch machen? Ich habe alles Mögliche probiert. Wenn ich da von 10 Kindern ein Kind aus seiner Familie rausgenommen habe, dann haben sie mir gesagt, ja, weißt du, du bevorzugst das eine Kind und dann sind die anderen neidisch. Du züchtest Neid. Und ich konnte machen, was ich wollte. Nix. Dann habe ich gedacht, gut, ich werde einen Brunnen finanzieren, dass sie Wasser haben, dass sie nicht so weit das Wasser tragen müssen. Habe ich alles gemacht. Und so weiter. Ja, und ihr kauft die Seelen der Afrikaner. Du kannst machen, was du willst. Und deshalb habe ich gedacht, ich predige das Evangelium, das ist A und O. Und deshalb engagiere ich. Ich habe irgendwo gesagt, nein, das, was die Leute brauchen, ist das Evangelium. Wenn die Herzen verändert sind, ist auch die Wirtschaft verändert, sind die Umstände verändert, ist die Situation verändert, ist die Familie verändert, wenn das Herz verändert ist. Gott will das Herz verändern. Und deshalb ist so wichtig, wo der Herr nicht das Haus baut, du kannst dich engagieren. Und eigentlich könntest du für alles engagieren. Weißt du, du bist nicht Bank und du bist nicht Hotel und du bist nicht, was weiß ich. Wir müssen rausfinden, was will Gott, wo soll ich mich engagieren und einbringen. Wir müssen lernen, auf Gott zu hören. Warum haben die ganzen Reformer versagt? Jetzt bringe ich doch nach Armenien Hilfsgüter und dergleichen und bin begeistert, dass ich da Hilfsgüter hinbringen kann, einige Container. Sogar die US-Armee hat da mitgeholfen, dass ich rüberkomme mit den ganzen Container. Jetzt merke ich, aus England habe ich Konservenfleisch bekommen für Armenien und so weiter. Das ist alles Gammelfleisch gewesen, was ich darüber gebracht habe. Später hat sich alles rausgestellt, was die dort gekriegt haben, war Gammelfleisch. Die sind froh gewesen, dass sie jetzt, die könnten das abtragen in Spenden. Also sie haben das abtragen können und ich habe den Leuten Gammelfleisch gebracht. Das würde hier kein, die würden nicht mal Hund und Katze füttern, aber das haben die Leuten hingebracht. Weißt du, was man braucht? Die schenken dir was. Und du bemühst dich. Und die Frage ist, ist es wert, dass man sich für eine Sache bemüht, um nur Leute zu füttern, nur Leute am Leib, am Leben zu halten? Und dann hat Gott zu mir gesprochen, was nützt dem Menschen, wenn er der ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Die Seele ist das Wichtigste. Die Reformation und Reform fängt an der Seele an. Reich Gottes wird in Schwachheit gebaut, am Herzen, am Geist. Nicht alles, was religiös klingt, ist Glaube. Weißt du, Gott will wirklich das Herz verändern, die Seele verändern. Wie viele Leute habe ich schon aus dem Gefängnis geholt oder mich für Gefangenen engagiert? Die Frage ist, was passiert? Aber wer die Seele verändert, verändert den ganzen Menschen. Und dir geht's so, wie es deiner Seele geht. Deshalb, wir müssen den Leuten sehen, wie kann eine Seele verändert werden. Und das, was ich dann in den letzten Jahren gemacht habe und immer wieder mache, ich versuche die Leute zu ermutigen. Zu ermutigen, in Gott fest zu bleiben. Auch wenn sie nichts haben. Auch wenn sie ganz arm sind. Und ich werde nie vergessen, ich war mal in Jugoslawien in ein Haus eingeladen. Da war noch Tito an der Macht. Da bin ich in ein Haus eingeladen. Die Familie, große Familie, viele Kinder. Und die haben nur ein Glas Wasser. Muss es vorstellen, so arm sind die Leute gewesen. Nur ein Glas Wasser, bisschen Speck, ein paar Essiggurken und irgend so ein Brot. Leibbrot. Und der Vater steht da und dankt, lieber Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Ich habe gesagt, Bruder, du weißt nicht, wie es im Westen aussieht. Du bist noch nie im Westen gewesen. Aber gut, dass er das nicht weiß. Gut, dass er das nicht weiß. Wenn er das gewusst hätte, hätte er nicht so Gott gedankt für das Wasser und den Speck und die Essiggurke. Weißt du, oft ist, weißt du, die Menschen sehen, zu mir kommen Leute und sagen, also wir wollen, bitte besorgt mir ein Visa das, und lad mich ein, dass ich hier in den nach Westen kommen kann, aus Nigeria zum Beispiel auch oder afrikanische Staaten, dass ich hier Pass bekomme. Ihr lebt ja im Paradies, wenn ihr das wüssten, wie unser Paradies aussieht, wie teuer das Paradies ist und wie man im Paradies arbeiten muss. Nur nebenbei, die Seele ist wichtig, dass die Seele in Gott ist, dass die Seele in Ordnung ist. Jesus sagt, es werden viele in meinem Namen kommen. Viele, viele falsche Propheten. Weißt du, gerade wenn es Notzeiten sind, gibt es Marienerscheinungen, gibt es alle möglichen Erscheinungen. Da wird erzählt von der schöneren, besseren Welt. Heutzutage wird groß diskutiert über Organspende. Das sind auch alles Reformen. Organspende. Soll ich meinen Körper, meine Organe jemandem zur Verfügung stellen oder nicht? Jeder soll machen, was er will. Wir haben hier hinten einige so Informationsblätter. Aber weißt du, die Organe, damit die funktionieren und jemand eingepflanzt werden können, die müssen dir beim lebendigen Leib rausgeschnitten werden. Und wann ist der Schein tot? Überleg einmal, wann der Schein tot ist oder wann bist du tot. Also ohne Narkose wird das alles rausgeschnitten. So deine Leber oder deine Niere und so weiter. Wenn du das willst, ist okay, aber letztendlich wird nur das Leben verlängert. Die Pharmaindustrie verdient an dem ganzen Spaß. Nur nebenbei. Reformen, gut. Verstehst, Nächstenliebe. Gut, ich sage nichts, wenn der Steinmeier seine Niere seiner Frau gibt. Das ist in Ordnung. Aber der lebt dann mit der einen Niere weiter. Das ist Liebe. Dagegen nichts einzuwenden. Aber auch wenn ich mein Leib verbrennen würde und hätte der Liebe nicht. Weißt du, was die Liebe ist? Die Liebe zu Gott zuerst einmal. Und hätte der Liebe nicht, wäre alles umsonst. Und wie gesagt, die Pharmaindustrie verdient. Und die Pharmaindustrie verdient nicht nur bei der Operation. Die Niere ist nicht, und die Organe ist nicht das Problem. Aber daher die Medikamente, dich am Leben zu halten. Das daran verdienen die Herren. Und man setzt sich ein, engagiert sich, weißt du für was? Und dann ist die Frage, will der liebe Gott, dass das Leben verlängert wird? Also ich persönlich, ich habe mit meiner Frau abgesprochen, ich möchte mein Leben nicht verlängern. Wenn ich merke, mein Leben ist zu Ende, dann gehe ich zum lieben Gott. Und dann möchte ich nicht irgendwie mein Leben, das künstlich noch verlängert werden. Auch wenn mein Herz noch stark ist. Weißt du, ich habe Leute erlebt, jemand in Weinsberg bei Heilbronn, habe ich jemanden betreut als Sterbende, also Sterbebegleitung. gemacht. Das Herz war so stark, nur dank der Medikamente. Aber der Körper war so schwach und so weiter. Aber mit einem starken Herzen kannst du noch lange leben. Und deshalb, wenn das Herz nach Hause will und soll, dann gehst du nach Hause. Und ich habe eines festgestellt, wenn du nicht im Willen Gottes bist und künstlich dein Leben verlängerst, dann hast du nur Kosten, Stress, Ärger, Arbeit und Plagerei. Und kannst dich jeden fragen, deshalb, man sollte beten, wenn man schwer krank ist und merkt, mein Leben ist zu Ende, loslassen. Auch, und das ist gerade bei den Angehörigen, fällt es so schwer, loszulassen. Weil die Angehörigen keinen Vertrag haben. Weil, wenn du mit Gott lebst, du sollst wissen, wenn ich hier sterbe, ich bin drüben im Himmel beim Heiland. Und ich werde dort kein Fremdling sein. Und du weißt, ich bin ja mit Gott im Bund und der Herr wird uns nicht fallen lassen. Und deshalb, dem Herrn, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus ist so bewusst gestorben. Er hat sein Leben nicht verlängert. Man hat ihm ein Isopstab gereicht und Essig. Er wollte es nicht haben. Er wollte nicht Lebensverlängerung. Reformation, Reform, Weltverbesserung und so weiter. Lebensverlängerung. Man muss wissen, lohnt sich das wirklich? Von den Heiligen Abraham, Isaac und Jakob heißt es, als sie merkten, ihre Zeit ist abgelaufen, sie haben Gott gedient zu ihrer Zeit, sie legten sich hin und sie verschieden und sie sind heimgegangen. Bewusstes Sterben müsste wieder gelehrt werden und gepredigt werden, auch wenn das nicht passt. Bewusstes Sterben, sich in Gottes Hände legen lassen und sagen, Herr, du hast mich gewollt und meine Zeit liegt in deinen Händen und ich möchte, und nicht in Menschenhänden und nicht in Ärztehände. Ich muss vorstellen, ist das ein schönes Sterben, wenn du skalpiert bist und was weiß ich, und deine Organe eingepflanzt werden und so weiter, wo gar nicht mal von dir sind. Und dann müssen die anwachsen. Wer weiß, wachsen die überhaupt an? Und dann, was für ein Mensch bist du? In aller Liebe. Keiner will sterben. Aber wir müssen alle sterben. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Aber der Mensch möchte sein Leben verlängern. Das ist es, verschönern. Aber es gibt das Paradies hier auf dieser Welt nicht. Der Teufel kämpfte sogar um den Leichnam Moses. Das haben wir jetzt in unserem Judasbrief. Weißt du, der Teufel kämpft über Mitleid. Du musst doch mit den Leuten Mitleid haben. So viel warten auf ein Organ. Heutzutage diskutiert sogar im Bundestag. Ich möchte also aktuell bleiben und einfach auf die Probleme hinweisen. Vergiss die ganzen Weltverbesserer. Auch wenn sie politisch sind, kirchlich engagiert sind und was weiß ich, religiös engagiert sind und mit frommen Sprüchen kommen. Der Teufel stritt um den Leichnam Moses. Der Teufel kämpft bis zum Schluss, gibt niemand auf. Jesus sagt, was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, die ganze Welt rettet und seine Seele dabei verliert. Es geht um deine Seele. Weißt du, wenn du dann voller Bitterkeit, voller Schmerzen, voller Enttäuschung, voller Frust nach Hause gehst und sagst, pfui Teufel, was war denn das Leben, wofür habe ich gelebt? Wir sollen dankbar in der Ewigkeit gehen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Was nützen einem die ganzen Kämpfe? Die ganze Ideale, die man zu verwirklichen sucht? Was nützt das ganze Radikale, die ganzen radikalen Reformbestrebungen? Denk nur Rosa Luxemburg oder Karl Liebknecht. Beide sind ermordet worden. Die haben gute Ansätze gehabt. Die wollten das Gute. Was nützt die antiautoritäre Erziehung? Weißt du, wenn ich dann angucke, was hat das alles gebracht? Was hat der Menschheit die ganze antiautoritäre Erziehung gebracht? Der Mensch hat heute kein Selbstwertgefühl. Die jungen Leute, die jetzt aufwachsen. Der Mensch ist abgewertet worden. Kaputte Typen. Einen Baum erkennt man an ihren Früchten. Die ganze 68er Generation. Was ist da draus geworden aus dieser 68er Generation? Die Frauen, denen ist das Gebären entfremdet worden, Papas Autorität ist untergraben worden, die Erziehung ruiniert und wir haben lauter Trotzköpfe und Rebellen. Und die wundern sich, warum komme ich mit dem Leben nicht zurecht? Und dann Drogensucht kommt noch dazu. Dann, wenn Drogen nicht mehr helfen, dann kommt man in die Esoterik. Jesus spricht von einem Kornbauer, der hat Erfolg, der hat alles. Ich muss größere Scheunen bauen, was verbessern. Es war ein Reformer. Und deine Seele wird heute Nacht gefordert. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Was nützt? Was nützt die große Ernte? Was nützt das große Geld? Was nützt die Karriere? Was nützt der Erfolg? Was nützt die Berühmtheit? Was nützt es die Bekanntheit? Was nützt deine ganze Gesundheit, wenn deine Seele vor die Hunde geht? Und man dir nachher hier im Tiergarten ein Denkmal aufstellt. Und das sind keine Denkmäler für Frauen aufgestellt, laute Soldatendenkmäler. Mörder, die tausende vielleicht Menschen auf dem Gewissen haben. Natürlich für den Frieden. Die erste Atombombe, die abgeworfen worden ist in Hiroshima, das hieß die Friedensbombe. Musst du vorstellen, eine Atombombe als Friedensbombe. Weißt du, für den Frieden. Weißt du, was Jesus sagt? Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist, worauf es ankommt. Freut euch, dass euer Name im Himmel steht. Nicht, dass euch die Dämonen untertan sind. Oder dass ihr weissagen könnt oder tolle Worte habt, brillante Gedanken. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Deshalb, es geht um uns, ganz privat, um jeden Einzelnen. Reform, du bist ein Teil dessen. In diesem großen Puzzle Gottes, Gottes Welt, Gottes Reich. Deshalb sagt ihr zuerst nach dem Reich Gottes. Freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Nicht über die großartigen Werke, die ihr leistet. Vielleicht hast du gar nichts gebracht, zustande gebracht. Vielleicht, wenn ich dort angucke, manchmal für Leute, behinderte Leute im Rollstuhl, die nie eine Schule besucht haben, Analphabeten sind und nie richtig leben und gelernt haben und nie richtig gelebt haben. Auch ihr Leben ist wertvoll. Auch das wertlose Leben ist wertvoll. Für Gott auf jeden Fall. Nicht für die Gesellschaft. Weißt du, vielleicht hast du keine großen Wunder vollbracht. Freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Es geht doch nicht um Wunder, dass die Leute staunen und dann einen Artikel schreiben, einen ganzseitigen Artikel im Spiegel. Was nützt denn das alles? Oder dass du die Massen bewegst oder große Armeen anführst und triumphierst über andere ihr Leben, andere Länder oder sogar Berge versetzt, Staudämme gebaut, Straßen gebaut. Ja, das haben wir gemacht und vielleicht nach dir sogar eine Straße benannt ist. Muss ich das vorstellen? Weltrekorde aufgestellt hat, Goldmedaillen, Schulen gebaut, tolle Programme aufgezogen, sich für den Frieden eingesetzt. Was nützt es? Freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Das ist das Evangelium, das ist Gottes Wort. Steht auch dein, mein, unser Name im Buch des Lebens. Alle Reformer sind irgendwo zustande geworden, weil sie das vergessen haben. Wer weiß es natürlich, Gott ist der Richter. Aber um das geht es. Und meistens sind, ich denke nur an Lenin. Lenin ist meines Erachtens selig gestorben, in aller Liebe. Weil er nur noch sich mit Priester abgegeben hat, sich nur mit Erbauungsliteratur abgegeben hat, nur noch mit religiösen Schriften. Er sagte, vergiss das alles. Der hat Kapital nicht mehr gelesen, der hat Kapitel für Kapitel in der Bibel gelesen und sich vorlesen lassen. Und als der Lenin starb, hat man sogar den Priester, dem das vorgelesen hat, umgebracht, damit ja nichts rauskommt. Was nützt es? Du bist hier ein Großer und in der Ewigkeit ein Kleiner. Was ist für die Ewigkeit? Alles muss durchs Feuer gehen. Was bleibt? Was bleibt? Wir leben nicht für diese Welt, sondern wir leben fürs Jenseits, Geschwister. Und ich finde, das Leben ist schon ein Stück weit gerecht, in aller Liebe, weil die Reformer nicht das erreicht haben, weil es Gott will zeigen, es gibt noch mehr. Schau, alle Entdecker, alle Erfinder, alle Eroberer, die sind oft bitter und enttäuscht gestorben. Alle. Arm, oft bitter und so weiter. Christoph Kolumbus, entdeckt Amerika und jemand anders trägt den Namen des Kontinents. Nicht Kolumbien, sondern Amerika. Darum haben die Reformen auch nicht viel gebracht. Bevor die überhaupt die Früchte genießen konnten und so weiter, mussten sie davon gehen. Ihre Werke mussten durchs Feuer gehen. Und ist wenig davon übrig geblieben. Wenn du hinterher fragst, wer hat das und das erfunden und das entdeckt, man weiß es nicht. Man weiß es nicht mehr. Wer hat die Uhr entdeckt? Gut, Händel vielleicht oder irgendjemand anders. Aber wer hat das Ziffer entdeckt? 12 Uhr, das ist jetzt 12 Stunden da, das Zifferblatt entdeckt. Irgendjemand hat es entdeckt, das ist auch gar nicht wichtig. Das, was bleibt, das ist wichtig. Aber der Name ist nicht mehr da. Aber wichtig ist, dass dein Name im Himmel geschrieben steht. Vieles, was übrig bleibt, sind Enttäuschungen oder nur Formenwechsel. ist es wichtig, dass man das Heil findet. Es geht um das Heil. Reform, unsere Seele muss reformiert werden. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen gewissen Geist. Man muss sich zuerst einmal an den Heilsbringer wenden, der das Heil wirklich bringt, an Jesus Christus. Er ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Paulus, wenn ich den höre, wir werden hier am Freitag mehr davon hören, Paulus sagt, ich achte alles Pharisäische, alles Judaistische für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Der setzt sich nicht mehr für seine Religion ein, der setzt sich nicht für das Christentum ein, er setzt sich für Jesus ein. Geschwister, und wir müssen auch aufhören, uns für Christentum, für Religion, für Gemeinde, für Kirche und was weiß ich einzusetzen. Wir müssen anfangen, uns für Christus einzusetzen. Ich lebe oder ich sterbe, ich bin Jesu Eigentum, sagt er. Weißt du, und damit konnte der Welt was geben. Was nützt der große Name? Ich habe draußen mal an der Kirche was gemacht. Dann kommt so einer mit so einem großen Hund vorbei. Und dann sagt er, Nero, Pax! Also schmeißt was hin und schmeißt einen Stock. Sein Hund heißt Nero. Ich habe darüber nachgedacht. Habe ich gesagt, wie haben Sie gesagt? Nero. Mein Hund heißt Nero. Oh, habe ich gesagt. Und hinterher hat Gott mir eine Botschaft gegeben. Weißt du, Nero war Machtmensch, ein Tyrann, hat über Rom geherrscht und so weiter. War ein Kaiser. Was ist von ihm übrig geblieben? Wie viele Jungs kennst du, wo Nero heißt? Nur nach Hunden gibt man den Namen Nero. Aber wir haben Paulchen, Peterchen und so weiter. Wie viel christliche Eltern? Nicht mal christliche Eltern. Wie viel geben sie Paul und Peter und Cornelius und Menschen, die in der Bibel waren? Nur Hunden gibt man Namen Nero. Das ist das Ergebnis. Nur den Hunden. Und weißt du, man hat zeitlang sogar Adolf, das war ein großer Name, Adolf. Heute hat man große Probleme mit dem Namen Adolf. Man hat dann gesucht, vielleicht habe ich noch einen zweiten Namen, nachdem der Adolf weg war. Man hat Adolf Hitlerstraße genannt, was nachher Karl-Marx-Straße war und Lenin-Allee war und Stalin-Allee. Man hat die Straße anständig umbenannt nach diesen Großen. Aber was ist davon übrig geblieben? Paulus, er konnte alles aufgeben. Er hatte etwas ganz Neues begonnen. Christus hat die Gnade Gottes gefunden. Und das ist das Geheimnis. Und damit konnte er die inneren Probleme und Konflikte lösen. Und so weiter. Und dann konnte er auch die Christen plötzlich wieder lieben, alle Menschen lieben. Und er konnte auf die Menschen zugehen, der vorher nicht mochte. Und sogar, er ist der größte Missionar aller Zeiten geworden, nachdem sein Herz verändert wurde, nachdem er von der Liebe Gottes ergriffen wurde. Wenn du genau hinguckst, Revolutionen, Reformen, die Revolutionen fressen ihre eigenen Kinder, die Revolutionäre, die werden wieder umgebracht, wieder davon gejagt, die kommen mit Gewalt, wie Mubarak und Gaddafi, kommen mit Revolte zur Macht und wir werden wieder mit Revolte davon gejagt. Wer mit dem Schwert umgeht, wird mit dem Schwert auch getötet, steht in der Bibel. Die Revolutionen können wohl Fürsten und so weiter davonjagen, das können sie. Aber sie können nicht den neuen Menschen schaffen. Die können nicht eine neue Kreatur schaffen. Und Jesus ist es, derjenige, der sogar mit ein paar Worten, ein Wort von Jesus, weckt Tote auf. Das ist Reform. Tod, wo ist deine Macht? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus beseitigt die Ich-Herrschaft. Das ist jetzt, was Reformation ist und Reform. Jesus beseitigt die Ich-Herrschaft. Ich. Und da, wo Johannes, das war auch ein Reformer, Johannes der Täufer, beginnt eine großartige Reformation. Alle kommen raus und dann kommt Jesus. Und wenn Jesus kommt, hört alle menschlichen Werke auf. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Total was anderes. Dieser Johannes tritt zurück, hat sogar selber Zweifel. War das jetzt von Gott? Habe ich den Falschen angekündigt oder den Richtigen angekündigt? Aber ich muss mehr abnehmen und er muss zunehmen, als Jesus kommt. Und wenn Jesus kommt, hat unsere Reformation, unser Einsatz, unser Opfer einen Wert. Aber ich muss immer abnehmen. Ich bin beim Abnehmen und er beim Zunehmen. Die größte Reformation oder Reform passiert, Wenn Jesus so, oder als Jesus seine Untertanen anfing zu sammeln, jeder Einzelnen, und hat sie formiert und hat sie mitgenommen in seine Nachfolge, und dann kommt der Heilige Geist und dann, sie werden erfüllt vom Geist Gottes. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, steht im Wort Gottes. Und ja, das ist Reformation, das ist Revolte, das ist Revolution. Und eigentlich die größte Revolution überhaupt der Geschichte, wenn ein Menschenleben verändert wird. Nur ein Menschenleben. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Eine Seele. Deshalb versucht nicht die ganze Welt zu bekehren. Eine Seele. Wenn du einen in den Himmel bringst, hat sich dein Leben gelohnt. Hat sich dein Einsatz gelohnt. Wenn einer durch dich zum Glauben gekommen ist, irgendwie, oder im Glauben vertieft worden ist, weißt du, der eine sät, der andere hackt, der andere begießt, jeder tut etwas, und glaub nicht, dass du alles tust. Aber du hast etwas getan, einer Seele zu dienen, eine Seele 5 Minuten glücklich gemacht. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr es mir getan. Jede Menschen schweben Verbesserungen vor, und so weiter, aber wenn Gott durch dich wirkt, verbessert sich deine Umgebung, verbessert sich dein Umfeld. Plötzlich bist du ein anderer Baum, ein edler Baum, und da kriegen die anderen Komplexe. Wenn du dich veränderst, bekommen andere Komplexe. Nein, so kann ich nicht. Da ist ein Heiliger da. Da ist ein Christ da. Und so weiter. Und dann fängst du an, anders dich zu benehmen. Gott will uns selbst verwandeln. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde oder von oben geboren werde. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus sammelt seine Leute, diese einfachen Leute, aber die verändert er. Die komplizierten Leute sind schwer zu verändern. Aber die einfachen, ungebildeten, die sagen, ja, danke Herr, und machen gleich weiter. Und das versteht auch der Teufel. Der Teufel versteht auch, die einfachen Leute zu verführen und zu verderben. Und warum sollten wir denken, nur die Komplizierten, die müssen es erkennen. Nein, nicht viel Hohe, nicht viel Weise. Das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Reformation, Reform. Er erwählt Leute, die den Heiligen Geist brauchen, arm am Geist sind, die sagen, ich muss wissen, ich muss erfahren, ich muss dahinter kommen, was steckt dahinter, die viele Fragen haben, ehrliche Fragen, nicht kritische Fragen. Weißt du, es gibt so viele Leute, die wollen nur kritisieren, nur diskutieren. Der Herr ist nicht darauf aus, mit Schriftgelehrten und Pharisäern zu diskutieren. Das passiert nebenbei. Aber der Herr will ehrliche Menschen begegnen, wie Nikodemus bei Nacht. Weißt du, und der Nikodemus kommt bei Nacht. Ein paar Fragen, aber das sind so elementare Fragen. Was muss ich tun, um das Reich Gottes zu begreifen? Neu geboren werden. Und wie mag das gehen? Mach dir keine Sorgen, der Heilige Geist macht es. Und die große Reform ist, wenn der Heilige Geist unser Leben erreicht. Da werden wir total verändert. Wie im Frühjahr, das war meine Lektion, ich habe draußen auf unserem Acker, habe ich eine Predigt von Gott gehört. Ich bete, der Herr, verändere mein Leben, ich will anders leben. Ich will dein Kind sein, aber ich bin dein Kind nicht. Zumindest ich benehme mich nicht wie dein Kind. Ich habe so daneben. Ich will schon das Richtige machen, wie geht es so wie Paulus, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tue, will, das tue ich. Herr, hilf mir. Und damit niemand sieht, dass ich bete, habe ich so einen Stock genommen und dann an die Bäume da geklopft. Oh, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Ich kann nicht. Und dann spricht irgendetwas. Plötzlich höre ich, als wenn der Geist Gottes sprechen würde zu mir, prophetisch. Das, was du jetzt mit dem Baum machst, warte, bis der Frühling kommt, bis der neue Saft hochsteigt. Da fallen die trockenen Blätter von selber ab. Und das ist Reform. Das ist Veränderung. Warte, bis der Heilige Geist in dein Leben anfängt zu fließen. Dann fallen die Blätter von selber ab. Das, was nichts ist. Die alten Geschichten, die alten Verletzungen. Da musst du nicht beten. Bitte bet für mich. Ich bin so missbraucht worden, so vergewaltigt worden, so verwundet worden. Weißt du, wenn der Heilige Geist anfängt in deinem Leben zu fließen, dann bildet sich so eine Narbe, so Knorbel rum, und da wächst vielleicht womöglich ein neuer Ast raus, neue Zweige, neue Möglichkeiten. Weißt du, plötzlich, wenn der Heilige Geist kommt, dann entdeckst du ganz neue Möglichkeiten. Aus einem einzigen Blatt wird ein ganzer Zweig. Das passiert in der Natur. Weißt du, wenn der Heilige Geist über dein Leben kommt, dann bist du ein Revoluzer, aber ganz anderer Art. Du nimmst niemand was weg, du gibst den Leuten. Du gibst den Leuten, du beschenkst die Leute. Du empfängst etwas und du gibst weiter. Du bist ein Segen und segnest andere weiter. Das ist, weißt du, die Reformer, die nehmen anderen Leuten was weg. Verdrängungsphilosophie oder Vertreibungsphilosophie, Vernichtungsphilosophie. Weg, weg, weg. Nein, du kommst und du gibst, so wie Jesus er kam. Und plötzlich ist ein Rummel in Bethlehem. Da kommen da Könige von was ich oder Weise aus dem fernen Osten. Da ist was los, da ist Bewegung. Du gibst was. Die Kraft Gottes ist es, die dich verändert. Die Liebe Gottes. Also die Liebe Gottes, mit der Liebe Gottes überwindest du alle Differenzen. Dann sagst du, komm, vergiss es. Als Thomas von Aquin seine Doktorarbeit gemacht hat, gab es noch nicht sowas, aber sein Standardwerk geschrieben hat über die Trinität, Dreieinigkeit, als er dann dem Papst es weiht oder der Kirche es weiht, plötzlich während der Messe fällt er in Ohnmacht, vom Geist erschlagen, würden wir das heute sagen als Pfingstler, liegt er da auf dem Boden, seine Brüder kommen herzu und sagen, Vater, was ist passiert? Dann steht er auf und sagt er, alles ist Stroh. Alles, was ich geschrieben habe über Vater, Sohn und Heiligen Geist, ist Stroh. Er hat Gott gesehen. Wenn du Gott gesehen hast, Gott begegnet bist, bist du reformiert. Hast du die Revolution deines Lebens erlebt? Es ist alles Stroh. Und seitdem hat er kein Werk mehr geschrieben, nicht einmal einen Satz groß geschrieben. Der hat gesagt, alles ist Stroh, was ich mache. Dann lernst du plötzlich, in einer ganz anderen Dimension zu leben. Dann merkst du, um was es wirklich geht, dass das ganze Engagement, was du hier auf dieser Welt veranstaltest, alles nur Stroh ist. Du musst alles da lassen. Alles, was du hier ersparst, erwirtschaftest, kannst gar nicht mitnehmen. Wäre so schön. Die Pharaonen haben gedacht, sie können alles mitnehmen. Aber da kamen die Grabräuber. Du lebst nur für die Grabräuber. Überleg einmal, du arbeitest für die Grabräuber. Du hinterlässt alles den Grabräubern, auch wenn du nichts hast. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Deshalb investiere dein Leben in was Ewigem, im Geist. Alles ist Stroh. Thomas von Aquin. Gottes Kraft ist, was die Differenzen hilft zu überwinden, die Spannungen. Auch wenn du jemanden nicht verstehst, aber wenn du den Heiligen Geist hast, ja, vielleicht hat Gott ihm das so und so gezeigt. Warum muss ich dagegen ankämpfen? Weißt du, wenn Gott dich gelehrt hat, und da gefällt mir diese alte Gamaliel, als die Juden sagten, ja, sprich du jetzt mal ein Urteil über die Aposteln da, Johannes und Petrus. Dann sagt der Gamaliel, ist die Sache von Gott, wird es bestehen bleiben? Ist es Sache nicht von Gott, wird es untergehen? Und ihr werdet als Kämpfe gegen Gott rauskommen. Also, ist die Sache von Gott? Könnt ihr nichts dagegen tun? Ihr macht euch noch sogar schuldig, wenn ihr dagegen kämpft. Ist die Sache aber nicht von Gott, wird sie von selbst untergehen. Das kannst du, wenn du im Geist bist, in der Weisheit bist, in der großen Gotteserkenntnis bist, das kannst du so sagen. Und Hillel und Gamaliel waren also die Lehrer der Liebe. Die haben ja auch das verkündigt, was Jesus sagte. Das größte Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kannst du tun, was du willst. Es geht, wenn es von Gott war, eine Reformation, wenn die von Gott war, können wir nicht verhindern. Eine Sache, wenn es etwas von Gott ist, können wir nicht aufhalten. Eine Sache, die von Gott ist, kannst du auch nicht stoppen. Und die kann niemand stoppen eigentlich. Die Lawine rollt. Aber ist sie nicht von Gott? Die wird sich selbst verlaufen. Die fängt mit Hurra an und mit Ade hört es auf. Da ist nichts mehr da. Dann fragst du, was ist dabei rausgekommen? Nix. Nix. Warum haben so viele Reformer versagt? Wir sollten den Rat Gamaliels hören. Ist es von Gott? Wird es bestehen bleiben? Und wir können nichts dagegen tun. Ist eine Bekehrung von Gott? Kann niemand gegen diese Bekehrung was tun? Ist die Wiedergeburt von Gott? Kann niemand was dagegen unternehmen? Auch der Teufel nichts. Aber war das nur im Fleisch? Naja. Deshalb bleib ruhig und warte auf den Herrn. Und nimm diesen Rat Gamaliels an. Und das ist ein guter Rat. Auch für die Zukunft in unserem Gemeindeleben, in unserem praktischen Leben, in unserem Gesellschaftsleben ist ganz wichtig zu wissen, ist das von Gott? Und dann wisse, wo Gott dich platziert hat, was dein Part ist. Und spiele nur deinen Part und nicht nachher anderen Part. Luther war Bibelübersetzer, das war seine Aufgabe. Hätte er nur die Bibel übersetzt, wäre er der glücklichste Mensch auf Erden. Aber der ist politisch geworden. Der ist Führer, Volksführer geworden sogar. Und dann wurde er ein Volksverhetzer am Schluss. Weil das war nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe von Gott, diese charismatische, gottgeschenkte Aufgabe war, Bibel übersetzen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist so. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist Reformation, Reformer. Und wir haben alle ein Prediger. Und versuch nicht, etwas anderes zu tun, was dir nicht liegt, was Gott dir nicht gegeben hat. Wenn Gott dich so berufen hat als Koch, dann sei Koch. Wenn Gott dich berufen hat als Lehrer, dann bleib ein Lehrer. Wenn Gott dich berufen hat als ein einfacher Diener, bleib ein Diener, ein Diakon oder was es auch immer ist. Finde deinen Platz im Reich Gottes. Und dann bist du effektiv. Lass uns aufstehen und lass uns Gott fragen, Herr, was ist dein Wille? Was dein Wille ist, was dein Plan für mein Leben ist? Lass uns Gott suchen, lass uns Gott hineinbringen in unser Leben, in unser Werk. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Bibelstunde. Ich danke dir, dass wir lernen dürfen, nicht auf Menschen zu schauen, nicht jemanden zu kopieren. Eine echte Reformation ist, dass jeder ein Original wird und ein Original bleibt und zu einem Original von Gott aufgebaut wird. Vater, ich danke dir, dass du mit jedem Einzelnen einen wunderbaren Plan hast, ein wunderbares Werk hast und segne auch heute Abend alle, die irgendwo mitarbeiten in deinem Werk, Herr, dass sie das tun, was du willst und nicht, was die Menschen wollen. Dass sie das tun, wo du sie hingestellt hast und treu ihre Aufgabe ausführen. Egal, ob sie in der Gemeinde ist oder irgendwo auf der Straße ist, irgendwo im Betrieb ist oder irgendwo im Kaufhaus ist. Egal, wo sie stehen und vielleicht auch am Kochtopf. Egal wo, Herr Jesus, du möchtest die Menschen segnen, dass sie ihre Berufung erkennen und in ihrer Berufung leben. Und sobald wir unsere Berufung verlassen, werden wir grausam, hartherzig, nicht mehr in der Liebe, nicht mehr im Heiligen Geist, nicht mehr in der Bestimmung, die du uns gegeben hast. Herr, hilf uns, unseren Weg zu finden und unseren Weg auch zu gehen, den du uns führst. Du leitest uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen.